Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich habe die ganze Nacht die republikanische Parteikonvention in Milwaukee, Wisconsin verfolgt und ich muss sagen, ich möchte Amerikaner sein, ich möchte Republikaner sein, ich möchte Delegierter in Milwaukee sein. Da ist eine so tolle Stimmung und die Leute sind alle so begeistert und so gläubig und so bei der Sache, dass man irgendwie als so, ich möchte mal sagen, zivilisierter Westeuropäer neidisch, aber auch ein bisschen fassungslos zurückbleibt.
Naja, aber ich meine, wir hatten auch Sportpalastreden und wir haben auch liturgische Veranstaltungen. Wir haben den evangelischen Kirchentag, wir haben den katholischen Kirchentag, wir haben ganz viele Sachen.
Und das ist alles in einem. Das ist alles zusammengerührt. Das ist es ja.
Nein, das tut mir leid. Das erschreckt mich, was die da abliefern, weil es kollektiver Wahnsinn ist, dass sich Parteigänger für ihre Partei erwärmen und darum jubeln. Das passiert ja bei der CDU, der SPD oder den Grünen ganz genauso. Aber die Inbrunst, mit der das A vorgetragen wird und mit B dann auch inhaliert wird von der Menge und die tiefe Gläubigkeit, ganz egal, was der Typ vorne erzählt, das macht mir echt, wie soll man sagen, Gänsehaut, aber auf eine schlechte Art.
Vielleicht hören wir einmal ganz kurz rein, oder? Bitte Mats ab.
This is an endeavor that's going to make America wealthy again. This is an endeavor to make America safe again. This is an endeavor to make America strong again. And say it with me, fellow Republicans. This is an endeavor to make America great again.
Das, was Sie da eben gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war der Sprecher für den Bundesstaat Iowa, der Erste ist, der da redet. Und das war also nur der Anfang der Veranstaltung. Und der hat schon so geschrien. Stellen Sie sich mal vor, wie laut das erstmal wurde, als dann der Sohn von Trump kam, der aus dem Bundesstaat Florida kam und ihm sozusagen, seinem Vater, die Stimmen dieses Bundesstaates vor die Füße gelegt hat. Da, weiß nicht, das war so eine Art Meltdown in Milwaukee.
Ja, aber was sagt das? Das sagt doch nur, dass das eine festverschworene Gemeinschaft ist, die durch den religiösen Moment der Rettung Donald Trumps vor der Kugel eines Attentäters nochmal neu auf und zusätzlich aufgeladen worden ist. Und man muss befürchten, dass der Mann die Wahl gewinnt. Und was dann? Was dann mit diesem ganzen religiösen Wahnsinnsüberschuss? Ergießt er sich dann in echte Politik? Drückt er dann mal auf die roten Knöpfe, weil er es kann? Ich meine, wir können uns jetzt ergötzen an der Oberfläche dieser Begeisterungsfähigkeit. Und die Amerikaner sind begeisterungsfähig, wunderbar. Aber das hat ja das hat ja was zu heißen. Das bedeutet ja was. Das verändert die Realität, auch unsere Realität, wenn die an die Macht kommen.
Gut, ich glaube, das zeigt nur, dass, Entschuldigung, Sie halten mich ja immer für einen Anti-Amerikaner. Das stimmt natürlich gar nicht, denn ich bin natürlich in Wahrheit, liebe ich Amerika und das meine ich jetzt ohne Witz. Ich finde Amerika toll, die Autos, die Filme, die Musik. Wir wären alle ohne Amerika gar nichts. So, das ist erstmal das eine. Das andere ist, dass gleichzeitig ein großes Amerika-Missverständnis dauernd vorherrscht, weil immer alle sagen, wir sind irgendwie so Teil der westlichen Wertegemeinschaft. Naja, würde ich dann sagen, erstens stimmte das schon früher nicht, Stichwort Todesstrafe, das ist ja ehrlich gesagt keine Kleinigkeit, dass praktisch so in Texas geistig behinderte Leute hingerichtet werden. Finde ich jetzt gar nicht so, wo man mal so drüber hinweggeht, weil wir sagen praktisch immer, die Iraner hängen Homosexuelle an die Laternenmasten. In Texas werden geistig behinderte Leute hingerichtet. Ist vielleicht nicht genau das Gleiche, aber der Unterschied ist nicht so groß. Es handelt sich, und das ist jetzt kein Spaß, nein, kein Spaß.
Das ist kompletter Quatsch.
Fundamentalistische Gesellschaft, nein. Es gibt natürlich in Amerika schon immer einen religiös-fundamentalistischen Strang. Den gab es immer. Der war aber sozusagen nicht dominant, sondern es war immer etwas, was sehr unangenehm war, was sozusagen aber immer präsent war. Und jetzt ist aus diesem Strang halt ein großer Strom geworden, der sozusagen das ganze Land überschwemmt. Und das ist doch das, was Ihnen auch Angst macht. Tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch, dass diese evangelikalen Trump-Anhänger voll wahnsinnige religiöse Fundamentalisten sind, die im Prinzip aus Amerika einen Gottesstaat machen wollen. Das ist, und dann sind sie im Prinzip schon im Iran.
Naja, Augstein, mal um vorne anzufangen bei Ihrer Tirade. Schlimm genug, dass in Amerika möglicherweise sogar geistig behinderte oder limitierte Menschen hingerichtet werden, die eigentlich nicht schuldfähig sind. Aber sie werden nicht wegen dieser Behinderung hingerichtet, wohingegen in Iran sie wegen und weil sie homosexuell sind, hingerichtet werden. Und das ist halt schon ein fundamentaler Unterschied. Und Sie können sich ja erstmal selber überlegen, vor wessen Gericht Sie lieber stehen würden. Ganz persönlich. Wegen eines Straßenverkehrsvergehens oder wegen einer kleinen Gewalttat oder was auch immer. Im Iran oder in den USA? Ich glaube, ich würde für die USA optieren. Aber Sie haben in einem Recht. Die dortige Gesellschaft verändert sich und die Politik bietet dem nicht Einhalt und kanalisiert es nicht, sondern eskaliert es. Und Donald Trump ist das andere Wort für Eskalation der niedrigsten Gefühle. Das ist schon richtig. Ich glaube nur nicht, dass das unabwendbar ist. Es müsste möglich sein, dem Mann etwas entgegenzusetzen und natürlich nicht die Kugel eines Attentäters, sondern politische Mittel. Und das ist jetzt die Aufgabe von Joe Biden. Und ich glaube, das kann er auch schaffen. Weil es so offenkundig ist, dass Donald Trump unter einer narzisstischen Störung leidet. Weil es so offenkundig ist, dass seine Politik das Land nicht besser gemacht hat und die Leute auch nicht reicher gemacht hat. Im Gegenteil, die Politik von Joe Biden hat die Leute reicher gemacht, den breiten Wohlstand verbessert, erhöht, den Klimaschutz betrieben und alle Probleme wenigstens angegangen, die das Land halt so hat, weil es ein großes Land ist.
Die Frage ist eben, die hatten wir schon ein paar Mal gestrufft, ob eigentlich es bei Politik heute noch um Ergebnisse geht, um Zahlen oder um Gefühle und Identitäten. Und ich glaube, das amerikanische Beispiel geht deutlich in Richtung Gefühle und Identitäten. Denn diese Leute, wir haben ja eben nur einen kurzen Ausschnitt gehört, ich kann echt allen Leuten nur empfehlen, sich das im Internet mal einfach nur mal so eine Weile so reinzuhören, um die Stimmung sozusagen mitzubekommen. Die sind ja überzeugt davon. Wenn dieser Mann, dieser Iowa-Typ in seiner kurzen Ansprache sagt er dann irgendwann so, Trump ist der Präsident der Menschen und nicht der Präsident der Bosse und Trump hat sein Wort gehalten und hat alles für uns getan und so. Das glaubt der ja wirklich. Der steht ja nicht, ist ja nicht morgens aufgestanden, hat gesagt, irgendwie heute lüge ich mal wieder alle richtig an, sondern das ist ja seine feste Überzeugung. Dagegen sind sie dann natürlich machtlos, weil es etwas Religiöses hat. Es hat die Kraft des Glaubens.
Aber warum glauben die Leute daran? Die Kraft des Glaubens ist ja eins, aber manche Leute glauben an Natur, manche Leute glauben an einen Gott, manche Leute glauben an ganz viele Gottheiten. Warum glauben diese Leute an diesen Mann in einer Form, der die offenkundige Wahrnehmung mit Füßen tritt? Also, Donald Trump ist natürlich ein Geschöpf der Bosse, mindestens mal ein ausführendes Organ, zum Beispiel der fossilen Erdölindustrie, für die er, denen er schon versprochen hat, wenn ich drankomme, dürfte er wieder in der Arktis bohren, wenn ich drankomme, dürfte er wieder nah an den Küsten bohren, weil das mit dem Klimawandel ist ja sowieso Quatsch und erfunden.
Ja, ein fossiler Gottesstaat. Schöne Kolumne neulich bei Spiegel Online habe ich gelesen, Trump und seine Partei wollen den fossilen Gottesstaat.
Aber erklären Sie mir, warum das Leute kaufen. Was ist es, was da ausgehakt hat, dass die Leute diesen Unfug kaufen?
Das kann ich Ihnen nicht erklären, wenn ich das, meine ich im Ernst, das ist ohne Spaß. Ich kann es Ihnen nicht erklären, ich kann es nur beobachten, mit Erschrecken. Und ich bin auch erschrocken über die Machtlosigkeit der Demokraten in Amerika. Ich glaube, dass die Machtlosigkeit der Demokraten widerspiegelt die Machtlosigkeit aller Demokraten auf der ganzen Welt gegenüber diesem Aufkommen von fundamentalistischer, identitätsbasierter Politik. Und denn Biden hat dazu, die können darauf im Grunde jetzt schon gar nicht mehr reagieren. Denn wenn er jetzt sozusagen zurücktritt, überlässt er das Feld seinen Konkurrenten, die sich gegenseitig platt machen. Wenn er nicht zurücktritt, wird er nicht gewählt, weil er senil ist. Also die haben sich selber in die Ecke manövriert.
Ja, schöne Auswahl, die wir da haben. Ein seniler, fast seniler 81-Jähriger und ein durchgedrehter 78-Jähriger. Wenn das ganze Angebot der amerikanischen Demokratie an seine Bürger ist, dann gut Nacht, Marie. Aber an einem Punkt haben Sie es nicht ganz richtig getroffen, finde ich. In anderen Ländern funktioniert ja die Anti-Erzählung. In Frankreich zum Beispiel hat die Erzählung gegen Frau Le Pen, also gegen den kühleren, vernünftigeren, aber dennoch genauso ekligen Extremismus von Frau Le Pen, ja, funktioniert. Also es gab eine klare Mehrheit, immerhin mindestens der Mandate im französischen Parlament, gegen Frau Le Pen, gegen diesen Rechtsextremismus, weil es eine Anti-Erzählung gab, die funktioniert hat. Warum funktioniert in Amerika die Anti-Erzählung nicht? Denn das ist ja auch das, was Joe Biden probiert. Dieser Mann ist eine Gefahr, dieser Mann ist ein Faschist, dieser Mann müssen wir jetzt genau ins Visier nehmen,
weil,
hat er vor der Attentat gesagt und musste sich für diese Formulierung dann entschuldigen. Also, was ist es? Noch einmal.
Das kann ich Ihnen wenigstens erklären. Es liegt natürlich an der Bipolarität der amerikanischen politischen Gesellschaft. Es gibt in Amerika nicht verschiedene politische Kräfte, die sich jetzt vereinen können, die sonst gegeneinander kämpfen, sondern es gibt halt nur zwei. Ganz, ganz einfach. Und da geht es dann eben darum, wer von beiden ist der Stärkere. Und da, es gibt sozusagen keine Koalition. Das ist halt das Problem. In Frankreich haben sich ja sehr unterschiedliche politische Kräfte zusammengetan, um Le Pen zu verhindern. Wer soll das denn in Amerika sein?
Naja, eben eine breite Masse von Leuten, letztlich bis in die Mitte greifend, die sagt, ja, meinetwegen, wir sind ganz bestimmt nicht mit dem woken linken Sektierertum an mancher Ostküste oder Westküste einverstanden, die sich bei den Demokraten auch einreihen. Aber wir wollen zumindest verhindern, dass jemand unsere Demokratie von innen zerschrottet. Und das würde halt passieren, wenn Donald Trump drankommt. Ich hätte vor Donald Trump als außenpolitisch und sicherheitspolitisch als Deutscher gar nicht so viel Sorge, weil so schlimm wird es dann hoffentlich nicht kommen. Aber ich hätte große Sorge, wenn ich Amerikaner wäre, was der in 4 Jahren dieses Mal mit der Demokratie, der Gewaltenteilung und den Medien dort anrichten wird, wenn er erst seinen Rachefeldzug beginnt. Und der Mann ist auf Rache gepolt, das wissen wir doch alle.
Es ist lustig, dass Sie jetzt eben, ist Ihnen das so rausgerutscht, dass Sie gesagt haben, wir können als Deutsche, für uns ist das gar nicht so schlimm. Was ist denn jetzt mit der heiligen Ukraine, mit dem heiligen Boden des Donbass, der dann an Putin geopfert werden muss, wenn Trump an die Macht kommt? Denn Sie wissen, dass das genauso kommen wird. Und dann werden die Deutschen und auch Frau von der Leyen und keiner wird dagegen was tun können.
Das ist schön, dass Sie glauben, dass Sie Donald Trump voraussagen können. Das finde ich super. Wer das kann, der wird viel Geld verdienen in nächster Zeit.
Ich bin ein Trump-Versteher. Also, ich bin Putin-Versteher und auch Trump-Versteher.
Sehr schön. Ich bin mir nicht so sicher, dass da von null auf gleich die amerikanische Hilfe gestoppt wird. Zum einen. Zum zweiten hat man bereits ein 50-Milliarden-Paket geschnürt, das autonom ist, dass sie, wenn man so will, alles als Kredit gewährt ist und aus Zinsen, aus russischen Quellen, wenn du so willst, aus russischem Geld wird dieser Kredit bedient.
Sie haben heute haben Sie gestern so viel Rotwein? Ich bin so aufgeregt.
Warum
eigentlich?
Weil es hier fürchterlich warm drin ist in dieser Bude.
Nein, aber jetzt, stopp. Spaß beiseite.
So, also,
nehmen Sie Viktor Orban. Ich möchte Viktor Orban.
Nee, so. Moment, ich möchte den Satz noch zu Ende sagen, dass nämlich die Ukraine, glaube ich, mindestens mal eine Zeit lang auch ohne weitere amerikanische Unterstützung kämpfen kann. A, weil sie von den Europäern stark unterstützt wird. B, weil schon viel aufs Gleis gesetzt ist, dass Donald Trump dann in der Form auch gar nicht mehr anhalten könnte. Bis hin zu dem kleinen Handgriff, den man ja schon gemacht hat, in Vorbereitung auf einen Präsidenten Donald Trump, Teil 2, nämlich die Einheit, die militärische Struktur, die die Hilfe verwaltet, aus Washington nach Wiesbaden zu holen. Das ist eine NATO-Struktur.
Von Washington nach Wiesbaden?
Ja.
Dann bin ich jetzt ist die Welt in sicheren Händen, wenn sie in Wiesbaden kontrolliert wird und nicht mehr in Washington.
Naja, auf alle Fälle können sie denen den Strom nicht mehr abdrehen, was vielleicht Donald Trump machen würde oder irgendwelche seiner durchgeknallten Berater. Oder aber Richard Grenell, darauf warte ich echt. Richard Grenell wird Außenminister, der war hier Botschafter und so quasi auf dem diplomatischen Fach war er nicht so bewandert, weil nach 14 Tagen wollte keiner mehr mit ihm reden, was doof ist, wenn man Botschafter ist, weil das ist der Job, dass man mit ganz vielen Menschen redet, die mit einem reden wollen. Mit dem wollte keiner mehr reden, der wurde auf keine Party mehr eingeladen. Und als ich damals für die Bild-Zeitung ein Interview mit ihm geführt habe, ganz am Anfang seiner Amtszeit, da habe ich eine Frage gestellt, warum er so sehr auf die Deutschen eingedroschen hätte, noch bevor er überhaupt ins Amt kam als Botschafter. Und dann sagte er so, oh, Sie sind also Anti-Amerikaner. Alles klar. Und dann hat er mich keines Blickes und keines Wortes mehr gewürdigt.
Toll. Da haben Sie was falsch gemacht, Blume. Das tut mir leid. Das ist jetzt in
Richard,
Ihrer Akte.
Genau. Wenn der,
das bleibt.
Hier gehen jetzt Grüße raus an Richard. Richard, bitte, wenn du Außenminister bist, gib uns wieder ein Interview. Es reicht auch eine Frage, weil du hast dir sowieso so lange, du hast immer sehr lange geantwortet.
Orban, darf ich ganz kurz nochmal zu Orban kommen? Orban, der Matthias Ross der internationalen Politik, der sozusagen durch die Welt fliegt, um den Frieden zu bringen. Ein bisschen Frieden, praktisch so. Und er war...
Wissen Sie was? Matthias Ross, für die jüngeren Zuschauer, ist mit einer kleinen Propellermaschine
Cessna.
Unter der russischen, damals sowjetischen, muss man sagen, klar, Luftabwehr bis auf den Roten Platz nach Moskau geflogen, dort gelandet, ausgestiegen und hat gesagt, Druschba, ich komme aus Wedel. Ja. Das waren seine ersten Worte.
Genau, Friede, das weiß man heute,
ich komme aus Wedel.
Genau, und das war wirklich, das war fliegerisch, ehrlich gesagt, eine relativ große Leistung, politisch auch ein Riesending. Und Matthias Rust, auch das bitte googeln, bei Wikipedia nachgucken, hat danach keinen guten Verlauf genommen. Also egal, ist jetzt auch egal, vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit Orban dann weitergeht, wer weiß schon. Aber mir ist ein anderer Punkt wichtig. Die Wahrheit ist natürlich das, was Orban will. Und wo schon,
Sie
Orban
müssen,
war.
Sie müssen Faktensicherheit herstellen.
Nein, hör mal zu.
Orban jetzt war bei Putin, beim Chinesen, also nicht beim Chinesen um die Ecke, sondern bei Herrn Xi. Und dann war er bei Trump. Und das hat er als Friedensmission gelabelt.
Einmal,
und
so einmal Hühnchen süß-sauer.
Oh nee.
Aber Sie haben gesagt, beim Chinesen. Was ist denn mit Ihnen los? Auf welchem, wo sind Sie denn gelandet? Sagen wir,
ich habe nicht beim Chinesen.
Sie haben gesagt, beim Chinesen war er. Er war beim Chinesen.
Nein.
Doch.
Ich habe gesagt, er war eben nicht beim Chinesen um die Ecke, sondern beim Chinesen in Peking.
Das ist mir zu doof. Mann, jetzt mal ohne Spaß.
Man hat das als Friedensmission der EU gelabelt. Und die EU, das sind die anderen 26 Staaten, die ihn doof finden, die haben jetzt gesagt, nee, lass mal du. In unserem Namen sprichst du nicht. Und jetzt kommen wir dich auch nicht mehr besuchen, obwohl du die Ratspräsidentschaft hast.
Ja, das ist jetzt sozusagen die Strafe die Strafe sozusagen aus dem ZK der SED in Brüssel folgt jetzt sozusagen auf dem Fuße, weil der Mann ausgeschert ist aus dem außenpolitischen Geschirr. Natürlich, Entschuldigung, was man ihm da umlegen wollte. Und ehrlich gesagt, ich bin wirklich kein Orban-Sympathisant, aber Sie werden sehen, am Ende wird er einfach Recht behalten haben. Denn am Ende dieser ganzen Geschichte wird dieser Krieg genau so ausgehen, wie Leute wie Orban es jetzt sagen. Die Ukraine wird Gebietsabtretungen machen, man wird sich mit den Russen irgendwie einigen müssen, weil anders geht es gar nicht. Und das ärgert mich so wahnsinnig, weil in der Zwischenzeit so wahnsinnig viele Menschen so sinnlos sterben. Und Sie machen sich jetzt über Orban lustig. Das ist irgendwie.
Nein, ich mache mich nicht über Orban lustig. Ich finde es skandalös, wie er eine Gemeinschaft, deren Sicherheit er in Anspruch nimmt, deren Geld er sehr, sehr gerne nimmt, vor aller Augen, insbesondere vor denen Wladimir Putins, zerlegt, von innen heraus diskreditiert und desavouiert und dann auch noch sagt, ich habe den Frieden herbeigebracht. Nein, der Frieden, den Sie beschreiben, könnte, das ist kein Frieden in Wahrheit, sondern es ist eine Niederlage der Ukraine und dann endet der Krieg mit dieser Niederlage und den Gebietsabtretungen. So könnte es durchaus kommen, keine Frage. Aber nicht, weil Viktor Orban das vorhersieht, sondern weil das, was er tut, genau diesen Zustand, dieses Ziel betreibt. Das heißt, er mit seinen Reisen, mit der Spaltung der Europäischen Union, dem Versuch zumindest, mit der Kuschelei mit Trump, das macht diesen Ausgang wahrscheinlicher. Und das muss man ihm vorwerfen.
Seine Kuschelei mit Trump, Sie meinen, Trump hört auf das, was Orban sagt. Das glaubt nicht mal Orban selber. Trump weiß nicht mal Hungary. Da sagt er, Hungary, ich habe jeden Morgen Hungary, ich hätte gerne einen Burger. Der weiß, der denkt, Hungary ist was zum Essen. Ich verstehe Sie nicht.
Nein,
Trump sich von Orban beeinflussen lässt.
Trump hat gelernt, Hungary ist nichts zum Essen. Hungary is a nice city in Africa.
Ja, also, das ist doch Quatsch, das ist doch Unsinn, überschätzen Sie doch Orban nicht. Orban ist einfach so wie diese ganzen Populisten, das ist doch der Kern dieses Gesprächs jetzt, ist doch, diese ganzen Populisten haben ein gutes Gespür für die Strömung in der Politik und in der Bevölkerung, was sozusagen vielen Kommentatoren und vielen Leuten in den sogenannten etablierten Parteien abhanden gekommen ist, weil sie die Welt voluntaristisch sehen, also Leute wie Sie, Blome, sie sagen, das muss aber so und so sein, das soll so und so sein, also wird es dann auch so und so sein und wenn es nicht so ist, gucke ich nicht hin oder ich bin ganz sauer oder ganz beleidigt. Jemand wie Orban guckt sich einfach die Realität an und sagt, Freunde, am Ende des Tages wird das sowieso so ausgehen und das macht ihn ehrlich gesagt, sorry, aber das ist halt dann leider so, zu einem erfolgreichen populistischen Politiker, zumindest in seinem eigenen Land.
Sie unterstellen bzw. zeichnen ein Bild von Orban, er sei ein Realist. Das stimmt nicht, der Mann ist einfach nur korrupt. Das heißt, er sucht seinen kurzfristigen Vorteil, den er zu maximieren versucht und guckt, wo jetzt gerade die gebutterte Seite des Brotes ist. Danach richtet er sich aus und es ist ihm vollkommen gleichgültig in Wahrheit, ob die Ukraine gewinnt oder ob die Ukraine verliert, ob da noch 100.000 Leute sterben oder eben nicht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, seine Macht zu zementieren, noch ein bisschen länger an seinem Sessel zu kleben, noch ein bisschen mehr Geld mit klebrigen Fingern aus der EU-Kasse nehmen zu können. Der Mann ist eine Schande für die EU. Und leider fehlt die Frau, die es ihm jetzt links und rechts um die Ohren hauen würde, und das ist Angela Merkel, die vor wenigen Tagen 70 geworden ist und leider, muss man in diesem speziellen Zuschnitt und Zusammenhang sagen, leider nicht mehr vor Kopf bei Tische in der EU sitzt als am längsten dienende Staats- und Regierungschefin und Herrn Orban mal beiseite nehmen könnte und sage, Viktor, noch einmal und dann gibt's sowas von was auf den Hintern.
Das ist verrückt. Ich habe darauf gewartet, dass Sie das sagen. Sie haben echt einen Mutterkomplex. Das ist echt nicht mehr. Das ist wirklich, also das ist jetzt echt was für Ihren Therapeuten. Das sollten Sie bitte nicht mit der Öffentlichkeit hier abmachen. Irgendwie so Merkel haut Orban auf den Hintern. Oh, weia. Also,
Sie können Grüße, auch sagen, zieht ihm den Hosenboden stramm,
noch, es wird die immer schlimmer,
Ohren lang.
Stopp. Nein, stopp, es wird immer schlimmer. Schluss jetzt, Blume, bitte.
Mit der Eselsmütze in die Ecke, ihre 100 Mal in allen 87 ja. Dienstsprachen der Europäischen Union. Ich bin ein Esel.
Ihre komischen, verklemmten Mutterfantasien wollen wir alle gar nicht wissen.
Lassen Sie Grüße, meine Mutter aus dem Spiel.
Grüße gehen raus an dieser Stelle an Angela Merkel. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jede Frau, die 70 wird, jeder Mann, der 70 wird, verdient es, einen Glückwunsch zu bekommen. Punkt. Absatz. Das war es dann aber auch schon sozusagen an Herzlichkeit in dieser Sache, denn wir vermissen sie nicht. Und ehrlich gesagt könnten wir heute mit ihr auch gar nichts mehr anfangen. Denn sie also könnte das, was heute gefordert ist, glaube ich auch nicht.
Ich bin ja doch ein Fan von Zahlen, wie Sie wissen. Früher hatte ich meinen Taschenrechner dabei, heute sind es Forsa-Erhebungen. 40% der Deutschen vermissen Angela Merkel. Würde man auch nicht meinen, wenn man die veröffentlichte Meinung über sie so liest, wo ja alles schrecklich ist, eine totale Katastrophe, nach ihrem Amtsende zutage getreten ist und was sie alles falsch gemacht hat, nämlich alles. Alles ist schiefgelaufen in diesem Land. So ein Quatsch. Fast 75% der Deutschen sagen, zu ihrem Geburtstag jetzt, die Jahre Angela Merkel, die Ära Angela Merkel waren Anführung eher gute Jahre Abführung. Und nur 22% sagen, es waren eher schlechte Jahre Anführung Abführung. Das heißt doch was. Also wenn wir die Leute halbwegs ernst nehmen, was wir ja in der Regel tun, dann haben die offenkundig einen ganz anderen Blick auf diese Zeit mit ihren Krisen, mit ihren Erfolgen, mit ihren Phasen des Siechtums und der totalen Stagnation.
Ich kenne die Zahlen auch. Dann sagen Sie doch noch mal die andere interessante Zahl, wenn Sie schon dabei sind. Ich habe die Zahlen auch gelesen. Ich überlasse das jetzt gerne Ihnen. Denn die eigentlich interessante Zahl ist doch...
Vermissen Sie sie, habe ich ja gerade gesagt.
Die Zahl, wer vermisst Sie denn am allermeisten?
Na, lustigerweise natürlich die CDU, ist ja klar. Und unmittelbar dahinter das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht.
So, also noch mal, die Wähler von Sahra Wagenknecht gehören zu den Menschen in Deutschland,
die Merkel-Ära am tollsten finden.
Die Merkel-Ära am tollsten finden und Merkel am meisten vermissen. Was sagt Ihnen das? Mir sagt das zum Beispiel, dass das mit Politik überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit reiner Vergangenheitsverklärung, mit Verhängen im Gestern, Angst vor der Zukunft, Angst vor der Gegenwart und dem Gefühl, gestern kann ja gar nicht so schlimm gewesen sein, weil ich lebe noch, alles steht noch. Also muss gestern toll gewesen sein, aber wie es morgen wird, weiß ich nicht. Das ist reines, nostalgisches, zukunftsängstliches Denken, was da deutlich wird, hat mit politischer Analyse oder politischen Realitäten gerade mal nichts zu tun.
Aber Ihnen fällt jetzt schon auf, dass Sie eben sagten, naja, die Zustimmung zu Herrn Trump, die müssen wir 1:1 akzeptieren. Weil so denken die Leute halt und es hat sich halt gelöst von den Fakten. Und jetzt argumentieren sie, wie können die Leute nur Merkel gut finden? Die haben sich ja von den Fakten gelöst. Die sollten sich entscheiden für ein Raster, das sie über die Realität legen wollen.
Oh Gott.
Jetzt habe ich sie platt gemacht.
Nein, sie sind echt die Susanne Klicker-Klacker des deutschen Journalismus. Ich bin Susanne Klicker-Klacker und bin ich nicht das allerklügste Mädchen von der ganzen Welt? Ja, nein. Nein, Sie haben mich nicht platt gemacht, sondern Sie bestätigen genau das, was ich sage.
Ich kann Sie nicht mehr sehen, Augstein. Wo sind Sie?
Die Leute irren sich.
Sie legen am Boden. Wo sind Sie?
Blume, wir könnten jetzt sozusagen im Detail die verschiedenen Politikfelder durchgehen. Ja, wie war das mit der Atomenergie? Wie ist es mit der Energiewende, mit der Infrastruktur? Meinetwegen auch mit der Politik gegenüber Putin und so. Und dann werden Sie mir irgendwelche anderen Sachen sagen, dann können wir hier so einen Abweg machen. Die Frage ist doch eine ganz andere. Ist Merkels Politikstil, wäre der heute einer, der uns helfen würde, die Probleme zu lösen? Da würde ich sagen, nein, ist es nicht. Weil Merkels Politikstil bestand darin, Krisen eben nicht zu lösen, sondern sie nach vorne zu verschieben. Wir befinden uns im Schwemmsaum der politischen Trümmer der Merkel-Ära, weil alles nach vorne geschoben ist und wir gehen in dem ganzen Quatsch jetzt unter. Das ist doch genau das Problem. Die Deutsche Bahn ist doch das beste Beispiel. Man hat jahrzehntelang vermieden, Investitionen zu machen in die Bahn, in die Zukunft, weil man immer gesagt hat, nee, wir sparen, wir fahren das auf Verschleiß. Merkel hat das Land auf Verschleiß gefahren und letztlich auch die politische Kultur. Und jetzt fahren die Züge nicht, kommen die Leute irgendwie bei der EM nicht an und so weiter. Und wir müssen das alles nacharbeiten. Und das betrifft alle diese ganzen Fragen, die aus dieser Zeit übrig geblieben sind. Und deshalb wäre das eine Katastrophe, wenn wir heute jemanden wie Merkel hätten. Denn wir können uns diese Politik schlicht nicht mehr leisten. Sie hat uns so schon zu viel gekostet.
Jetzt haben Sie doch eine Bilanz aufgemacht. Das Wort Schwemmsaum nehme ich mit. Das kannte ich nicht. Richtig.
Das ist völlig
da ist einiges gekommen. Liegen geblieben, keine Frage. Die Investitionsquote war genau immer so hoch, zumindest im Durchschnitt der Jahre seit 1995, dass gerade das ersetzt wurde, was verschlissen war. Da aber die Bahn viel mehr Leute und viel mehr Güter transportiert inzwischen als früher, geht es halt nicht mehr. Es muss saniert und sogar ausgebaut werden vor allen Dingen. Mag sein, dass das zu kurz gekommen ist, geschenkt. Dafür sind andere Dinge halt exemplarisch geglückt. Also die Arbeitslosigkeit halbiert, die Forschungsausgaben verdoppelt. Der Klimaschutz, große Aufgabe, haben wir ein bisschen vergessen in den letzten Wochen und Monaten. Klimaschutz ist mit Angela Merkel on track gekommen und nicht ohne sie. Verstehen Sie?
Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch im Verkehrssektor und im Gebäudesektor ist es einfach de facto falsch, was Sie da sagen. Stimmt einfach nicht.
Ja,
einfach
aber die Gesamtzahl der CO2-Reduzierung liegt auf dem Pfad, der mehrfach verschärft, unter Angela Merkel verschärft als Ziel, jetzt auf 2045 mit null Emissionen ausgerichtet ist. Also würde ich sagen, der Klimaschutz hat schon Fahrt gewonnen und am Ende sogar richtig an Fahrt gewonnen, vielleicht sogar das Tempo verdoppelt. Auch unter Angela Merkel. Ich will jetzt diese Ära gar nicht in komplett monochrom leuchtenden goldenen Farben malen. Natürlich ist da etliches liegen geblieben und ich glaube auch, dass sie viel zu lange vor allen Dingen regiert hat. Weil das ist am Ende der Verschleiß gewesen. Diese Vertrauensbrücke, die sie darstellte zwischen den normalen Leuten, die halt zugeschaut haben, wie Politik geht, sich aber auch nicht so rasend dafür interessiert haben, hatten ihr Vertrauen in diese Person projiziert, weil sie ihnen so ähnlich war. Unprätentiös, normal, irgendwie auch so ein bisschen kurzfristig denkend und vielleicht nicht nur über 30 Dekaden denkend. Dieser Mechanismus kam schon bei ihr an ihr Ende und ist wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellbar. Aber ich bedauere das und darum vermisse ich das.
Ja, aber Verstehen Sie vermissen da nicht Merkel, sondern Sie vermissen genauso wie das BSW. Da sind Sie so eine Art BSW-Wähler, Blome. Sie vermissen halt die Vergangenheit und die Zeit, in der das sich alles abgespielt hat. Diese Zeit ist aber vorbei. Und es ist, Merkel, ganz kurz, Angela Merkel ist die Kanzlerin der Missverständnisse gewesen, von Anfang an. Und dieses Mantra, was die Journalisten immer wiederholt haben, ja, sie denkt die Dinge vom Ende her und so. So ein Unsinn. Sie hat die Dinge eben nicht vom Ende her gedacht. Und sie war auch keine Physikerin der Macht und als Naturwissenschaftlerin, sondern sie hat aus dem Bauch heraus Politik gemacht. Das war ja teilweise dann auch sehr, sehr erfolgreich bei den Leuten als Populistin. Denn zum Beispiel der Ausstieg aus der Atomkraft war natürlich weder vom Ende her gedacht, noch sozusagen physikalisch irgendwie oder objektiv auf Fakten beruht, sondern war eine reine Gefühls- und Bauchentscheidung, die übrigens falsch war, finde ich. Ich meine, das ist das beste
Absolut.
Beispiel dafür.
Aber das habe ich von Anfang an gesagt. Das ist eine der wenigen Entscheidungen, die Sie aus dem gängigen Muster der Erklärung Angela Merkels heraus nicht erklären können.
Doch,
nicht physikalisch begründbar. Und es war auch keine Bauchentscheidung, sondern es war die Einsicht, der man sich hätte entgegenstellen müssen. Die Einsicht, dieses Pferd ist in Deutschland tot. Hier wird nie wieder ein Atomkraftwerk gebaut werden. Und hier wird nie wieder eine Laufzeitverlängerung stattfinden. Das heißt, man kann auch jetzt aussteigen. Ich habe es auch für einen Fehler gehalten und halte es heute erst recht für einen Fehler. All die Leute, die jetzt beim Spiegel solche klugen Sachen schreiben, Entschuldigung, haben damals gejubelt, als Angela Merkel ausgestiegen ist und endlich das grüne Projekt vollendete, beziehungsweise ein bisschen vorzog, denn das war ja schon alles. Der Ausstieg war ja beschlossen und sie hatte ihn für einzelne Kraftwerke um ein paar Jahre, wenige Jahre vorgezogen. Und das war alles.
Anderer interessanter Punkt ist ja, welche politische Landschaft hat sie denn zurückgelassen? Und
ja.
Nun fällt ja das Entstehen und das große Wachstum der AfD in ihre Zeit, beziehungsweise in ihre unmittelbare Erbschaft hinein. Und das finde ich jetzt zum Beispiel schwierig, weil ich immer dazu geneigt habe zu sagen, sie ist schuld, was heißt das schon, aber sie ist sozusagen, sie steht an der Wiege der AfD, ja, ob sie jetzt quasi die Mutter der AfD ist, ob sie sie sozusagen da erzeugt hat oder nicht, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber sie steht natürlich schon an der Wiege der AfD, weil die Politik, die sie gemacht hat, das Entstehen der AfD sehr stark begünstigt hat. Migrationspolitik zum einen, aber auch diese totale, diese Depolitisierung unserer gesamten Landschaft. Nicht, Sie erinnern sich noch an so, wie war das? Die
asymmetrische Demobilisierung.
Asymmetrische Demobilisierung irgendwie. Es sollen möglichst wenig Leute zur Wahl gehen, aber von der Gegenseite noch weniger als von mir. Na klar.
Asymmetrische Demobilisierung hieß, wir erfüllen bestimmte sehr triggernde neuralgische Forderungen der anderen Seite, so ungefähr zur Hälfte, dann treiben sie die andere Seite nicht mehr an die Urne, beziehungsweise ziehen vielleicht sogar bestimmte Wählergruppen hin zu meiner Partei, in diesem Fall also der CDU.
Genau.
Und darum hat sie sozialdemokratische Politik gemacht. Das hat ihr übrigens ganz viele sozialdemokratische Wähler gebracht, die erst bei Olaf Scholz wieder zurückgekehrt sind zur SPD, als Angela Merkel nicht mehr antrat. Die sogenannten Merkel-Sozis. Das können Sie jetzt Sozialdemokratisierung der CDU schimpfen, die am rechten Rand Luft gemacht hat für eine Partei namens AfD. Okay, man kann es aber auch anders lesen. Man kann es auch als Modernisierung einer großen Volkspartei rechts der Mitte lesen. Insbesondere, wenn es um gesellschaftliche Liberalisierung geht, wie Frauenbild, Familienbild, Ausländerrecht, Staatsbürgerrecht, etc., etc. Das alles ist unter Angela Merkel liberalisiert worden. Die hat sich die CDU, wie ich finde, mein Wort, modernisiert. Und darum hat sie überlebt. Und jetzt schauen Sie mal nach einer Partei bürgerlichen Zuschnitts, slightly right of center, in anderen großen europäischen Ländern. Und Sie werden finden, nichts.
Naja, das stimmt.
Überall implodiert.
Die dänischen Sozialdemokraten.
Ich hatte vor andere Länder noch das Wort große gestellt. Und Dänemark ist alles, aber kein großes Land.
Okay, aber in Polen ist ja Herr Tusk jetzt auch gerade wieder irgendwie so diese ausländischen Vergleiche. Stopp, ich will jetzt kein Rechthaberspiel spielen. Ich glaube nur, dass dadurch, dass die politischen Kulturen...
Aber Sie stellen doch fest, dass es diese Parteien zerrieben hat, genauso wie die großen sozialdemokratischen Parteien, in den meisten europäischen Ländern. Sagen wir es mal so, es ist natürlich keine Blaupause komplett, aber es ist eben in Deutschland nicht passiert. Und das hat etwas mit Angela Merkel zu tun und der Modernisierung, oder sagen wir wertfrei, der Veränderung der CDU im politischen Spektrum. Und das hat natürlich Raum aufgemacht. Also Sie können sagen, Angela Merkel hat die CDU gerettet und gleichzeitig die tödliche Bedrohung für diese Partei erschaffen.
Sie hat jedenfalls eine andere politische Landschaft hinterlassen, als sie vorgefunden hat. Und ich glaube, das hängt sehr stark mit ihrem politischen Stil zusammen. Das, so weit kann man, glaube ich, sagen. Man, sie ist nicht schuld daran, dass die Sozialdemokraten auf dem allerletzten Loch pfeifen, aber mit ihrer Politik war es halt sehr schwer für die Sozialdemokraten, irgendwas übrig zu behalten. Und natürlich, ich hatte es ja eben schon kurz gesagt, die Migrationspolitik. Das fällt mir natürlich jetzt besonders schwer, das im Nachhinein zu kritisieren, weil ich fand es damals richtig, die Grenzen offen zu halten. Ich glaube, was sie nicht gekonnt hat, ist, das den Leuten zu erklären. Die Politik war richtig und man müsste, ich glaube übrigens, jeder Bundeskanzler hätte es so gemacht, aber sie war halt nicht in der Lage, es den Leuten zu erklären, weil sie in Wahrheit zu den Menschen keinen Draht hatte und keinen Kontakt hatte. Und in dem Fall war das ein echtes Problem.
Ich glaube, es war nicht das Problem der Kommunikation. Ich glaube, da sind die Leute ein Stück schlauer. Also alle waren dafür, dass man die Grenzen offen lässt und diese Tausenden, Zehntausenden von armen Teufeln, insbesondere aus Syrien, über die Grenze lässt. Und dann trat ziemlich schnell eine Wahrnehmung von Kontrollverlust ein. Also mein Staat hat das nicht mehr in den Griff. Dann sagte Angela Merkel, ja, Grenzen kann man nicht mehr schützen in diesen Zeiten. Was in dieser Pauschalität natürlich Quatsch ist und gleichzeitig eine Ohnmacht offenbarte, die man als Staats- und Regierungschefin der größten europäischen Nation besser nicht an den Tag legen würde. Und daraus entwickelte sich, glaube ich, zusehends auch die Einleitung des sehr langen Endes ihrer Amtszeit. Denn darüber ist sie in Wahrheit zusehends schwächer geworden, musste dann Teile ihrer Macht abgeben als Parteichefin und am Ende war halt gut. Insofern ja, diese Flüchtlingsentscheidung vermutlich auch aus dem Bauch heraus getroffen, beziehungsweise aus der Idee heraus, die ich für den Kern ihrer Überzeugungen halte, nämlich, dass Europa nicht an Deutschland scheitern dürfe. Etwas, was alle Bundeskanzler, glaube ich, vor ihr und nach ihr unterschrieben haben oder unterschreiben werden. Und das war, glaube ich, ihre Sicht auf diese Flüchtlingskrise, beziehungsweise den Moment, wenn Deutschland die Grenzen zumacht und es einfach auflaufen lässt, fliegt Europa auseinander. Deswegen hat sie die Grenzen offen gelassen, würde ich sagen, abgeleitet aus diesem großen Obersatz, es darf nicht Deutschland sein, woran
ja,
Europa scheitert.
Aber sie hat es halt nicht geschafft, nachher das so zu steuern, finanziell, organisatorisch und vor allen Dingen auch mental bei den Menschen, dass man mit den Konsequenzen gut klargekommen ist. Und auf dem Boden ist die AfD gewachsen. Das heißt, sie hat etwas gemacht, was richtig war und ist dann aber mit den Konsequenzen nicht mehr richtig konsequent umgegangen, weil das konnte sie auch gar nicht. Das war genau, das ist ja genau das Problem, weil sie letztlich eine verwaltende Politik hatte, aber keine prägende und auch keine überzeugende. Und deshalb nochmal, das wäre für die heutige Zeit, in den heutigen Krisen, wäre das genau das Falsche. Deshalb hatte sie ihre Ära, ihre Zeit und die ist eindeutig vorbei. Also einfach herzlichen Glückwunsch Kanzlerin und einen schönen Ruhestand.
Augstein, das wäre natürlich jetzt der Moment, Ihnen einen schönen Sommer zu wünschen. Wenn Sie der Kanzlerin schon einen schönen Lebensabend wünschen. Aber wir sind ja im Sommer präsent. Dieser Podcast geht weiter. Dieser Podcast geht durch den Sommer wie das Messer durch die Butter.
À la prochaine, Blume.
Mais oui.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.